Mit dieser Predigt heute beginnen wir eine neue Predigtreihe. Und zwar ist sie zu dem Thema Gott ruft uns auf zum Fasten und zum Gebet. Und drei Predigten in dieser Reihe begleiten uns in dieser Fasten- und Gebetszeit. Wir wollen uns 2 Wochen Zeit nehmen, um Gott näher zu kommen. Wir wollen durch Fasten und Gebet mit unserem himmlischen Vater in Verbindung treten. Und dabei wollen wir schwerpunktmäßig für uns selbst beten. Vielleicht hört sich das komisch an. Vielleicht denkst du, ist das nicht egoistisch? Wir beten für uns selbst. Aber es ist nicht so gedacht. Es ist überhaupt nicht egoistisch. Denn es geht in diesem Gebet um unser Herz. Wir beten, dass uns Gott verändert, so wie er uns haben möchte. Wir beten, dass wir dem Heiligen Geist in uns nicht im Wege stehen, sondern offen sind für sein Wirken. Wir beten, dass unser Herz von Gottes Liebe für die Menschen erfüllt wird. Wir beten für Mitgefühl für die Verlorenen. Wir beten für eine Sehnsucht nach einem heiligen Leben und für neuen Hunger nach Gott und seinem Wort. Wenn wir uns auf diese Gebets- und Fastenzeit einlassen, dann werden wir erleben, wie kraftvoll das Gebet ist. Und wir werden auch geistliches Wachstum erleben. An den Anfang dieser Predigtreihe möchte ich einen Mann stellen, der die Kraft des Gebetes erlebt hat, wie kaum jemand anderes. Er kam in Sachsen im Jahr 1805 zur Welt und als Jugendlicher führte er ein gottloses Leben. Zu seinen schlechten Gewohnheiten zählten Diebstahl, Glücksspiel, Alkohol, Lug und Betrug. Und mit 16 Jahren verbrachte er sogar 25 Tage im Gefängnis. Als Student an der Universität in Halle lernte er einen Freund kennen, der dazu beigetragen hat, dass eine Wende dann in seinem Leben stattgefunden hat. Beta hieß dieser Freund und der lud ihn ein, zu einer christlichen Kleingruppe dazuzukommen. Am Samstagabend haben die sich jede Woche getroffen. Er ließ sich darauf ein und seitdem er bei diesen Treffen dabei war, hat der Heilige Geist angefangen, an ihm zu wirken. Nach ein paar weiteren Besuchen kniete er dann nachts vor seinem Bett und bat Jesus um Vergebung für seine Sünden. Von da an änderte sich sein Leben radikal. Er stellte sein ganzes Leben in den Dienst für Gott. Viele kennen ihn durch seine Arbeit mit den Waisenkindern. Und die Rede ist von Georg Müller. Nach seinem Studium zog er nach Bristol in England und kümmerte sich dort um Waisenkinder, die damals ja unter schlimmen Bedingungen auch auf der Straße leben mussten. Er nahm sie auf in ein Waisenhaus, er gab ihnen Kleidung, er gab ihnen Nahrung und er unterrichtete sie in biblischen Wahrheiten. Sein Dienst war so gesegnet, dass er sich im Laufe seines ganzen Lebens um mehr als 10.000 Waisenkinder gekümmert hat. Das Erstaunliche an seinem Dienst war, dass er nie jemand um Spenden gebeten hat. Anstelle von Fundraising verbrachte er lieber Zeit mit Gebet. Getreu nach dem Motto, wer bittet, dem wird gegeben. Am Ende eines Jahres veröffentlichte er dann immer einen Bericht mit dem Bedarf, den er hatte in dem letzten Jahr und wie Gott ihn da versorgt hatte. Müller hatte über 50.000 spezifische Gebetserhörungen in seinen Tagebüchern notiert. 50.000. An jedem einzelnen Tag erlebte er mehr als eine konkrete Gebetserhörung. Und das über 60 Jahre lang. Georg Müller betete und Gott schenkte ihm im Laufe seines Lebens und im Laufe seines Dienstes über eine halbe Milliarde Dollar an Spenden, die da reingegangen sind. So kraftvoll war sein Gebet. Vielleicht überrascht es dich zu hören, dass Georg Müller das Beten auch nicht immer einfach gefallen ist. Ist ihm nicht immer leicht gefallen. Er hat gesagt, dass er in den ersten 10 Jahren seines Glaubenslebens oft darum kämpfen musste, sich zu motivieren, zu beten. Aber dann änderte er seine Vorgehensweise und das hat ihm sehr geholfen. Er betete dann nicht mehr einfach so drauf los, sondern ab diesem Zeitpunkt sprach er mit Gott über das, was er in seinem Wort gelesen hatte und betete darüber. Und so wurde das Wort Gottes Wirklichkeit in seinem Leben. Er las und betete das, als er durch die Felder spaziert ist. Georg Müller erlebte täglich, welche Kraft von den Gebeten ausging. Und darum geht es auch heute in dieser Predigt. Es geht um die Kraft des Gebetes. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die uns diese Kraft von Gebet der Urgemeinde deutlich vor Augen führt. Und diese Geschichte finden wir in Apostelgeschichte 12. Und da könnt ihr einmal mit mir aufschlagen, in eurer Bibel, in der Apostelgeschichte Kapitel 12. Ich lese da in den Versen 1 bis 5. Wir lesen von der Verfolgung von den ersten Christen. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen, gerade in den Tagen des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seiner Bewachung wurden 4 Gruppen zu je 4 Soldaten abgestellt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihm nach dem Fest vor allem Volk den Prozess machen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. Was war das für eine schlimme Zeit? Die ersten Christen befanden sich in Lebensgefahr. In unserer Geschichte befinden wir uns etwa im Jahr 44 nach Christus. Zu dieser Zeit war Jesus bereits seit 10 Jahren auferstanden. Wir lesen von König Herodes. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es im Neuen Testament 4 Personen gibt, die Herodes genannt werden. Wenn wir von Herodes lesen, ist es also nicht immer dieselbe Person. Der Herodes hier in Kapitel 12 der Apostelgeschichte heißt Agrippa der Erste. Und er ist der Enkel von Herodes dem Großen. Herodes der Große war derjenige, der diese 2-jährigen Jungen in Bethlehem töten ließ. Er hatte Angst, dass ein neugeborenes Kind ihn eines Tages den Thron streitig machen würde. Und das war diese Brutalität, die wir gesehen haben im Leben von Herodes dem Großen. Aber die hat sich wohl auch weiter vererbt, sodass auch sein Enkel in dieser Brutalität nicht sich da anders entwickelt hätte. Weil er bei den Juden angesehener sein wollte, bekämpfte er die aus seiner Sicht neue Sekte der Christen. Er begann mit der Hinrichtung von Jakobus, dem Apostel. Jakobus war nicht irgendwer. Er zählte zu den Jüngern, die Jesus besonders nahe gestanden waren. Und in Matthäus 20, Vers 23 lesen wir, dass Jesus es schon angekündigt hatte, dass das passieren sollte. Er sagte, ihr werdet aus demselben Kelch trinken, aus dem auch ich trinken werde. Jakobus und sein Bruder Johannes, sie wussten bereits, dass sie eines Tages unschuldig ermordet werden würden. Nun hat sich diese Verheißung erfüllt. Jakobus stirbt als erster Märtyrer der Apostel. Das Böse hatte triumphiert und streckte seine Hand nun auch nach dem Anführer dieser Gruppe der Apostel aus, nach Simon Petrus. Auch er wurde gefangen genommen und ihm drohte dasselbe Schicksal wie Jakobus. Um einer möglichen Befreiungsaktion vorzubeugen, traf Agrippa I. die entsprechenden Vorkehrungen. Er stellte zwei Wachen neben Petrus auf, an jeder Seite, und zudem zwei zusätzliche Wachen an den Eingang der Gefängniszelle. Menschlich gesehen konnte er da nicht rauskommen. Es war hoffnungslos. Aber bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Situationen. Gott war die Notlage, in der sich Petrus befand, nicht egal. Er sah das Leid, das Petrus erleben musste. Und auch wir kennen Menschen, vielleicht erleben wir es auch selbst, die in Notlagen sind. Da leiden Menschen an schlimmen Krankheiten, zum Beispiel an Krebs. Sie müssen in einer Chemotherapie schlimme Schmerzen ertragen. Andere leiden an zerbrochenen Beziehungen. Da war vielleicht die Hoffnung da, dass der Partner für ein Leben lang, dass man zusammenbleibt. Aber die Hoffnung hat sich enttäuscht, wurde enttäuscht. Der Partner ist andere Wege gegangen. Wieder andere befinden sich in finanziellen Notlagen. Da reicht das Einkommen nicht mehr aus, um bis zum Ende des Monats zu kommen. Die Zahl der Menschen, die bei der Tafel einkaufen, ist gestiegen. Und bei all diesen Notlagen, da könnte man fragen, wo ist denn da Gott? Warum greift er nicht einfach ein und warum löst er nicht einfach alle Probleme, die wir haben? Warum heilt er nicht einfach alle Kranken und alle Beziehungen? Warum löst er nicht einfach die finanziellen Probleme? Wenn es um die Not von uns Menschen geht, dann gibt es viele offene Fragen, die wir Gott stellen wollen. Und es gibt da auch keine einfachen Antworten. Viele Menschen müssen tatsächlich schlimme Dinge erleiden. Aber in so einer Situation tut es einfach gut, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott uns damit nicht alleine lässt. Er ist da und er ist ein Gott, der uns sieht in unserer Not. Wir sind ihm nicht egal. Du bist ihm nicht egal. Alle Menschen auf der Welt sind ihm nicht egal. Er liebt die Menschen, jeden Einzelnen. Und deshalb setzt er sich auch für die Menschen ein. Gott möchte uns als Werkzeuge gebrauchen, um den Menschen in ihrer Not zu begegnen, um ihnen weiterzuhelfen. Die Not der Menschen ist ein Hilferuf an uns. Sicher können wir nicht jedem helfen. Ist nicht möglich. Aber Gott kann dich zu einer Person schicken, der du in ihrer Not beistehen kannst. Und da, wo wir bemerken, dass unsere Kraft nicht mehr weiterhilft, da wenden wir uns dann an Gott im Gebet. Und da wird uns bewusst, wie abhängig wir von unserem Schöpfer sind. Gebet ist das Fundament für unser geistliches Leben. Und um das mal zu demonstrieren, habe ich ein Foto mitgebracht. Wusstet ihr eigentlich, bei so einer Windkraftanlage, so einem Windrad, dass man da so ein großes Fundament dafür braucht, damit das Ganze aufgerichtet werden kann und stabil ist? Auf der linken Seite seht ihr das Fundament, was da gelegt wird. Und so ist es auch für unsere Gemeinde. Das Gebetsleben bildet das Fundament für unsere Gemeinde. Und dann kann man darauf diese Anlage errichten. Und was hat diese Anlage für einen Zweck? Sie erzeugt Strom. Ja, sie erfüllt eine Aufgabe. Je höher das Windrad sein soll, umso stärker muss das Fundament aufgestellt sein. Für ein starkes geistliches Leben brauchen wir also ein lebendiges Gebetsleben als Fundament. Nur wenn wir dem Gebet einen großen Raum geben, dann können wir auch den Zweck erfüllen, zu dem Gott uns geschaffen hat. Das Windrad ist da, um Strom zu erzeugen. Und wir Menschen wurden geschaffen, um Gottes Liebe anzunehmen und um andere Menschen einzuladen, dasselbe zu tun. Dafür brauchen wir das Gebet. Ich glaube an die Kraft des Gebetes. Mir war das Gebet bereits wichtig, als ich Jugendlicher war. Da bin ich in ein Gebetstreffen gegangen. Da waren hauptsächlich ältere Leute, aber ich war meistens der Jüngste gewesen. Aber mir war es wichtig und so bin ich gerne dahin gegangen. Mit der Zeit ist es mir auch noch wichtiger geworden und als Student habe ich mir auch immer wieder Zeit genommen, spazieren zu gehen, Gebetsspaziergänge zu machen. Ich bin gerne da in der Natur unterwegs und bete. Und mein Gebet ist oft dann, dass Gott mich so verändert, wie er mich haben möchte. Mir fiel es generell leichter zu beten, als in der Bibel zu lesen. Mit dem persönlichen Bibellesen habe ich mich eher schwer getan. Ich habe nicht immer täglich in der Bibel gelesen. Seit 2021 ist es aber so, dass ich täglich in Gottes Wort lese und bete. Und es kommt vielleicht auch mal vor, dass ich es vergessen habe, aber das ist so die Regel, dass ich jeden Tag Bibel lese und bete. Dafür bin ich Gott dankbar, dass er das bewirkt hat, dass er mir diese Gewohnheit geschenkt hat. Und jeden Tag gibt er uns die Zeit, auch wenn es vielleicht nur ein paar Minuten sind, wo wir in seinem Wort lesen können, wo wir beten können. Liest du jeden Tag in Gottes Wort? Ich kann dazu nur ermutigen, nimm dir die Zeit, jeden Tag. Denn Gott möchte auch täglich durch sein Wort zu dir sprechen. Gott wartet auf dich und er freut sich darauf, wenn du Zeit mit ihm verbringst. In unserem Bibeltext haben wir gelesen, dass die Urgemeinde für Petrus gebetet hat, der im Gefängnis festgehalten wurde. In Vers 5 haben wir gelesen, sie beteten Tag und Nacht. Luther übersetzt hiermit, die Gemeinde betet ohne Aufhören. Das griechische Wort ist hier ekthenos und bedeutet so viel wie beharrlich, eifrig oder glühend. Ein leidenschaftliches Gebet. Das war ihnen ein großes Anliegen, dass dieser Anführer aus ihrer Reihe befreit wird. Und es gibt auch einen wichtigen Aspekt bei diesem Gebet der Gemeinde. Sie waren sich in diesem Anliegen einig. Sie beteten gemeinsam für dasselbe Anliegen. Sie wollten Gott bitten, Petrus zu befreien. Und so sind auch unsere Gebete kraftvoll, wenn wir sie in Einheit beten, wenn wir gemeinsam unsere Anliegen vor Gott bringen. Es ist stark, wenn viele Christen zusammen für ein bestimmtes Anliegen eintreten. Und in der Geschichte, in Apostelgeschichte 12, sehen wir dann, dass das Gebet der Gemeinde erhört wurde. Gott schickte einen Engel, die Ketten fielen zu Boden. Der Engel führte Petrus vorbei an den ersten Wachen, vorbei an den zweiten, aus der Zelle heraus in die Freiheit. Und Gott hatte auf übernatürliche Weise eingegriffen. Als erstes macht sich Petrus dann auf dem Weg zum Haus der Mutter des Markus. Und in Vers 12 lesen wir, dass dort viele versammelt waren und gebetet haben. Sie trafen sich auch mitten in der Nacht und haben gebetet. Daran sehen wir, wie wichtig ihnen das Gebet war. Sie hörten nicht damit auf, in Einheit und in Leidenschaft zu beten, bis ihr Gebet erhört wurde. Dann klopfte Petrus an das Tor. Und sie konnten es zunächst nicht verstehen, dass er wirklich dort war, dass es wirklich ihre Gebetserhörung war, die da angeklopft hat. Dann, aber als sie es verstanden haben, dann war die Freude groß. Wenn wir beten, dann lasst uns auch erwarten, dass Gott das Gebet erhört. So wie er Petrus aus dem Gefängnis befreit hat. Zum Schluss möchte ich dich noch einmal herausfordern. Folge dem Ruf Gottes und nimm an dieser zweiwöchigen Gebets- und Fastenzeit teil. Fasten wollen wir nicht in Bezug auf Nahrung, sondern digitales Fasten ist diesmal gemeint. Das heißt, dass wir zum Beispiel darauf verzichten, Fernsehen oder Videos, Filme anzuschauen, dass wir diese Zeit nutzen zum Gebet, diese Zeit nutzen für Gott. Sei dabei, wenn wir uns auch per Zoom zum Gebet treffen. Montag bis Freitag findet das Gebet um 6.30 Uhr statt. Und vielleicht sagst du, das ist mir zu früh. Da kann ich nicht so früh aufstehen oder ich habe da irgendwas anderes, ist nicht schlimm. Kommt gerne auf mich zu. Dann lass uns eine andere Zeit nochmal finden, wo wir uns auch per Zoom treffen, um da gemeinsam zu beten. Ihr könnt mir gerne eine Zeit vorschlagen, ja, dass wir uns noch eine weitere Zeit finden. Suche dir auch einen Gebetspartner, mit dem du gemeinsam in diesen zwei Wochen betest, dass ihr euch mal trefft und gemeinsam die Anliegen vor Gott bringt und nimm dir jeden Tag Zeit, vielleicht 30 Minuten, wo du sonst vielleicht Zeit am Handy verbracht hättest oder Zeit mit Fernsehen oder was verbracht hättest, um zu beten, um vor Gott zu kommen. Wir wollen in diesen zwei Wochen digital fasten und ja, diese Zeit einfach nutzen, die sonst vielleicht einfach vor dem Bildschirm vertane Zeit wäre. Wir wollen die Zeit nicht verschwenden, sondern sie nutzen, um zu beten und in Gottes Wort zu lesen. Lass dich darauf ein, bete und faste und erlebe, welche Kraft das Gebet hat. Amen.